Live after Lehramt. Es gibt KollegInnen, die WhatsApp-Stati screenshotten, die ausdrucken, als wären wir in 1990 und die dann ihrer Schulleitung vorlegen. Und die Schulleitung leitet das dann weiter ans Schulamt oder was auch immer. Und dann wird diese Behörde aktiv und schickt der erkrankten Person eine Aufforderung zur Stellungnahme zum WhatsApp-Status. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen einer Instagram-Story im Schrebergarten. Live after Lehramt. Der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich etwas thematisieren, das gerade medial sehr gepusht wird, was ich viel in meinem Social Media Algorithmus habe und was mich wirklich betroffen macht. Vielleicht hast du es mitbekommen, schon seit einigen Monaten kursieren diese Stories auf Social Media und wahrscheinlich ja auch in den traditionellen Medien wie Print und TV. Es gibt einen Fall einer Lehrerin aus NRW, die war 16 Jahre lang krankgeschrieben, war nicht beim Amtsarzt in dieser Zeit, also wurde nicht eingeladen zum Amtsarzt und hat in dieser Zeit als Heilpraktikerin gearbeitet. Das wurde sehr groß gefeatured, dieser Fall, der da, weiß ich nicht, ob wie der aufgeflogen ist, I don't know. Man suggeriert damit ja Vorsatz, ne? Ich weiß über diesen Fall gar nichts, aber er wurde auf jeden Fall medial sehr gepusht und da wurde wahnsinnig viel drauf kommentiert. Und er hat auch einen ganzen Rattenschwanz an Berichterstattungen nach sich gezogen, weil offensichtlich die Medien gerafft haben, oh, das ist Ragebait. Also da gibt's so richtig viel Interaktion drauf, viele Hate-Likes, viele Kommentare. Denn das triggert natürlich diese Ressentiments gegenüber den gepamperten Beamten, die im Krankheitsfall jahrelang weiterbezahlt werden und das dann auch noch zu ihren Gunsten ausnutzen und Kohle draus schneiden, ne? Also im Nachfeld dieses Präzedenzfalls, ich nenne es jetzt einfach mal Präzedenzfall, es gibt immer wieder solche Fälle, aber der wurde jetzt halt besonders gepusht, gab es offenbar ein gesteigertes mediales Interesse, noch mehr solcher Fälle aufzudecken. Da war dann wenige Wochen später die Berichterstattung über einen Schulleiter, der seit Jahren raus ist, aber irgendwie die Schulleitung und noch eine zweite Schulleitung an einer anderen Schule hat und da doppeltes Gehalt bezieht. Ich weiß keinerlei Hintergründe dazu, aber ich habe schon gemerkt, es gibt jetzt wirklich ein dezidiertes Interesse von Medien, solche Einzelfallerzählungen hochzuhypen. Ja, jetzt ist es vor ein paar Wochen gewesen, ein Lehrer aus NRW, glaube ich auch, der krankgeschrieben war und in dieser Zeit in zwei Kochshows aufgetreten ist und in einer dieser Kochshows auch noch gewonnen hat, nämlich 3000 Euro Preisgeld. Und auch das wurde jetzt wieder durch die Medien geschleift und auch die großen Medienhäuser springen da auf, ne? Also in der Tagesschau wurde das sehr scharf diskutiert. Ich weiß nicht, ob es auch in der Sendung Tagesschau diskutiert wurde, aber auf jeden Fall auf den Social Media der Tagesschau, beim Spiegel, also wirklich die seriösen Organe, deren Online-Präsenzen gar nicht mehr so seriös sind, wie ich finde, sondern einfach auch viel auf Clickbait aus sind, da wurden diese Fälle halt mega hochgejazzt. Wir wissen über diese Fälle nichts, Gott sei Dank, finde ich, weil die Diagnosen dieser Personen gehen keinen Menschen was an, aber es geht damit einher, dass man schon das Urteil vorwegnimmt, das sind Simulanten. Die nutzen das aus, die haben offensichtlich gar nichts, denn die Tante kann als Heilpraktikerin arbeiten und der Typ kann durch eine Kochshow springen. Offensichtlich geht's denen ja gar nicht so schlecht, ne? Und all das bestärkt die Öffentlichkeit in den Ressentiments, die ohnehin schon gegenüber Lehrkräften bestehen und zweitens in den Ressentiments gegenüber Beamten. Und dann steht da ja eine gewisse Dreistigkeit und Vorsatz im Raum, dass diese Personen, wenn sie schon irgendwie vom Amtsarzt vergessen wurden, sich nicht selber gemeldet haben und dann nicht im stillen Kämmerlein ganz kleine Brötchen backen, um ihre Genesung zu priorisieren, sondern auch noch sichtbar sind. Der mediale Umgang mit diesen Fallbeispielen der trifft bei mir eine sensible Stelle. Nämlich meine eigenen Erfahrungen in der Arbeit mit langzeiterkrankten Lehrkräften. Denn die habe ich natürlich. Seit Jahren arbeiten wir mit Lehrkräften, die sich beruflich neu ausrichten wollen, sei es innerhalb des Lehrberufs oder sei es halt durch eine Verabschiedung des Lehrberufs und eine Neuausrichtung. Und darunter sind auch einige langzeiterkrankte Lehrkräfte, die entweder auf Amtsarzttermine warten, die nie kommen, oder die bereits dienstunfähig sind und schauen, wie möchte ich in meinem Leben ja einen Wirkungsbereich mir auftun, den ich bisher nicht hatte. Wo möchte ich wieder Sinn schöpfen? Wo möchte ich wieder Selbstwirksamkeit erfahren? Ja, was macht mir überhaupt Spaß und solche Dinge? Also es gibt einen gewissen Anteil von langzeiterkrankten Lehrkräften unter unseren Kundinnen und Kunden, mit denen wir arbeiten. Selbstverständlich passiert diese Art von Zusammenarbeit dann, wenn die Person sich bei ihrem Psychiater oder Psychiaterin, Psychotherapeutin oder Ärztin da auch nochmal ein Feedback zu eingeholt hat, ob ein Coaching zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich sinnvoll ist, ja. Denn natürlich wollen wir da nicht mit Personen arbeiten, die eigentlich gerade in tiefsten Krisen hängen und gar nichts umsetzen können. Da muss man nämlich ehrlicherweise sagen, wer in einer ganz tiefen Akutkrise hängt, für den ist Coaching gar nichts, komplett kontraindiziert. Da muss medizinisches und psychotherapeutisches Fachpersonal zu Rate gezogen werden. Und das dauert dann auch. Das dauert Monate, manchmal ein Jahr, bis eine Person sich so weit stabilisiert hat, dass dann ergänzend zum Beispiel ein Coaching wahrgenommen werden kann und dass dann dort auch konstruktiv Ergebnisse erarbeitet werden können. Ne? Das alles ist der Rahmen einer Zusammenarbeit, wenn wir mit langzeiterkrankten Personen arbeiten. Und ich habe aber natürlich viel Einblick in deren Situationen. Und so macht es mich besonders betroffen, wenn ich diese medialen Fallbeispiele lese bzw. beobachte, wie über diese Personen Bericht erstattet wird. Und da möchte ich jetzt selber überhaupt kein moralisches Urteil darüber fällen, was diese Personen ganz konkret falsch gemacht haben. Ich will damit auch nicht gutheißen, was da im Raum steht und sagen, ja, sehe ich überhaupt kein Problem drin, hätte ich genauso gemacht. Ich möchte jetzt mal rauszoomen und das zum Anlass nehmen, um grundsätzlich darüber zu reden, was meine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit langzeiterkrankten Lehrkräften ist. Denn die Gefahr, die ich sehe, die ist ja absolut realistisch, ist, dass da Pass pro Toto genommen wird. Also es gibt Einzelfälle, über die man definitiv streiten kann, wo da die Verfehlung lag, was noch okay ist, was ist Grauzone, wo hätte die Person eine Mitwirkungspflicht gehabt, was wäre das korrekte Vorgehen, wo liegen die Versäumnisse, was hätte der Dienstherr machen müssen, was hätte die Person tun müssen. Es gibt diese Einzelfälle, die ja durchaus scharf diskutiert werden können. Das führt aber dazu, dass andere langzeiterkrankte Lehrkräfte noch mehr unter Generalverdacht stehen und noch mehr in den Fokus der öffentlichen Missgunst rücken, als sie es ohnehin schon sind, als A. Lehrkräfte und B. Beamte, die auch noch im Krankheitsfall weiterbezahlt werden, in einem größeren Rahmen, als das bei Angestellten der Fall ist. Und diesen Status dann auch noch relativ lang ziehen können, wobei das ja gar nicht der Lehrkraft selbst obliegt, sondern den langsam mahlenden Mühlen des Systems geschuldet ist. Das ist ja noch eine Dimension, die dazukommt, wenn wir hören, da gibt es in NRW eine Lehrerin, die war 16 Jahre krankgeschrieben und es kam kein Brief vom Amtsarzt, beziehungsweise dann von der Bezirksregierung, um sie zum Amtsarzt zu schicken, dann ist das ja ein Behördenversagen. Warum kriegt die Frau keinen Brief? Die andere Frage ist, hätte sie da nicht eine Mitwirkungspflicht gehabt und sich da mal selber melden sollen? Aber ich kenne, wie gesagt, die Details überhaupt nicht. Darum will ich mich auch gar nicht länger mit diesen Fällen beschäftigen. Ich möchte heute den Fokus lenken auf all die anderen langzeiterkrankten Lehrkräfte, von denen ich auch natürlich einige durch die Zusammenarbeit kenne, und schildern, wie meine Beobachtungen sind zu Personen, die in diesem Status sind. Also grundsätzlich mal vorweg, dieses Phänomen, dass die Einladung zum Amtsarzt ewig auf sich warten lässt oder auch gar nicht kommt, weil die erkrankte Person offensichtlich zur Karteileiche geworden ist. Man hat sie vergessen. Das ist aus meiner Beobachtung ein NRW-Problem. Andere Bundesländer sind da viel rigoroser und viel schneller, was nicht heißen soll, dass das in NRW nicht auch passiert. Aber wenn ich Fälle unter meinen Kundinnen und Kunden habe, wo es ein Jahr dauert bis zum Amtsarzt, 2 Jahre dauert bis zum Amtsarzt, sich einfach gar keiner meldet, wo die Lehrkraft dann selbst tätig wird und die Überprüfung ihrer Dienstfähigkeit beantragt, um irgendwie mal, ja, Klarheit zu erlangen, dann sind das Fälle aus NRW. Ich könnte da sogar Städte nennen, welche Gesundheitsämter bzw. welche Dienstherren da besonders häufig in meiner persönlichen Privatstatistik auftauchen, weil sie Lehrkräfte vergessen. Das ist also sicherlich etwas, wo einige Hörerinnen und Hörer jetzt die Augenbrauen heben und denken, hä, wovon redet die? Ich musste super schnell zum Amtsarzt. Bei mir kam nach 8 Wochen der Brief oder nach 6 Wochen der Brief oder direkt oder was weiß ich, ne? Also, das sind Erlebnisse, die gibt's nicht in jedem Teil von Deutschland gleichermaßen. Das jetzt erstmal vorweg gesagt. Grundsätzlich ist es so, bevor irgendwie ein Amtsarzt tätig werden kann oder soll, geht ja erstmal eine Menge Wasser den Rhein runter, wenn wir jetzt in NRW bleiben. Also, wann steht eigentlich eine amtsärztliche Untersuchung an? Zweck ist ja die Feststellung der Dienstfähigkeit bzw. der Dienstunfähigkeit. Die steht dann an, wenn jemand im letzten halben Jahr, also in den letzten 6 Monaten, mehr als 3 Monate keinen Dienst verrichtet hat und auch nicht absehbar ist, ob und wann diese Person wieder voll einsatzfähig ist. Diese 3 Monate müssen nicht zusammenhängen. Das kann auch gestückelt sein. Da war man mal 2 Wochen, da mal 4 Wochen. Da mal wieder 2 Wochen summiert, ne? Im Rahmen der letzten 6 Monate, 3 Monate keinen Dienst. Oder ich meine auch ab 6 Wochen am Stück kann auch eine amtsärztliche Überprüfung relevant werden. Die wird in der Regel von der Schulleitung beantragt, ne? Dass man jetzt mal einer Person auf die Finger schauen soll. Und ja, diese Person mal beim Amtsarzt vorstellig werden soll, um die Dienstfähigkeit zu beurteilen. Manche Bundesländer, wie gesagt, sind super schnell damit. NRW neigt dazu, Menschen zu vergessen. Da gab es jetzt auch kürzlich eine kleine Anfrage im NRW-Landtag. Da kann ich gleich noch statistisch etwas untermauern. Diese amtsärztliche Überprüfung kann auch auf eigenen Antrag hin erfolgen. Auch das nehmen manche wahr. Und unter meinen Kundinnen und Kunden sind das zum Beispiel die, bei denen sich ewig keiner meldet. Also man muss sich vorstellen, das sind Personen, die in der Regel ja psychisch erkrankt sind. Wir reden hier ja nicht über Herzinfarkte, Tumore und Bandscheibenvorfälle, sondern wir reden in der Regel über den ganzen Raum der psychischen Diagnosen, die eben ja auch teilweise schwer zu definieren sind oder von außen schwer einschätzbar sind, wie schlecht geht's der Person jetzt wirklich. Es gibt auch viel Unkenntnis darüber, es gibt wahnsinnig viel Stigmatisierung, die damit einhergeht. Man kann also kaum Genesungszeiträume auch abstecken, wie zum Beispiel bei jemandem mit einem gebrochenen Bein, wo man weiß, ja, der kriegt einen Gehgips und dann ist er in 8 Wochen wieder da und kann dann im Sitzen zumindest unterrichten, ne? In der Regel sind das Personen, die sind erstmal krankgeschrieben, weil sie erstmal vom Hausarzt rausgenommen wurden, weil sie irgendwann sich eingestanden haben, es geht nichts mehr. Dann gehen sie oftmals zum Hausarzt und der Hausarzt schreibt sie dann 4 Wochen krank. So, und dann hängen diese Personen in einer Krankschreibungsschleife, alle 4 Wochen sich einen Krankenschein abzuholen. Unter dem massiven Druck, ich kann nicht wieder, ich kann nicht wieder dahin, ich kann nicht wieder. Kriege ich den Krankenschein nochmal? Okay, es gibt auch Fachärzte, die können länger krank schreiben, so. Aber auf jeden Fall hängen diese Personen in der Schleife ständig legitimieren zu müssen, dass sie jetzt noch länger krank sind und dass die Vertretungssituation jetzt noch länger andauern muss. Es ist also ohnehin für eine psychisch erkrankte Person mega stressig, sich ständig nach außen hin abzusichern, dass man auch krank genug erscheint, dass man jetzt der Schule fern bleibt. Und dann gibt's natürlich Kommunikation der Schule. Hey, Theodor, wann bist du wieder da? Und die Person, die ja wahrscheinlich auch unter den Umständen dieser Schule erkrankt ist, wird in der Regel dann davon noch viel mehr getriggert. So, das ist das Spannungsfeld, in dem diese Personen erstmal Wochen und Monate lang in Krankschreibungen ausharren. Das ist super stressig für diese Personen. Ja, die sind zu Hause, ja, sie verrichten keinen Unterricht, aber sie kommen überhaupt nicht runter. Es ist eigentlich das Gefühl der permanenten Beobachtung, wenn man einen Fuß vor die Tür setzt, von Kollegen gesehen zu werden, von Schülereltern gesehen zu werden, von SchülerInnen gesehen zu werden und dann nicht krank genug auszusehen, wenn man da gerade im Rewe oder im Aldi an der Kasse steht oder wenn man, God forbid, auf dem Weg zum Sport ist oder wenn man, keine Ahnung, was man so im öffentlichen Raum tut, ein Museum besucht, also auch noch den Eindruck macht, man genießt das Leben. Also diese Personen, die in diesem aktuellen Krankschreibungsstatus sind, die können da alles andere als relaxen in diesem Status. Was würde Abhilfe schaffen, wenn ein Amtsarzt diesem Status Klarheit verschafft, nämlich die Dienstfähigkeit beurteilt und vielleicht zu dem Schluss kommt, diese Personen, die kann aktuell nicht unterrichten und es ist auch nicht absehbar, dass sie in den nächsten 6 Monaten wieder einsatzfähig ist. Die wird jetzt erstmal in den Zustand der Dienstunfähigkeit offiziell versetzt, heißt in den Vorruhestand, aus dem man ja auch 5 Jahre lang reaktiviert werden kann. Also im Grunde hängt man in so einer Monitoring-Schleife beim Amtsarzt. Das würde diesem Schwebestatus erstmal Erleichterung verschaffen, weil man sich nicht alle 4 Wochen von Krankenschein zu Krankenschein hangeln muss und weil man auch in der Außenargumentation, schade, dass man das braucht, aber gut, so ist es halt, ne, einfach sich auf etwas berufen kann. Der Amtsarzt hat geurteilt, ich bin nicht dienstfähig. Das heißt, die Schule wird handlungsfähig und kann zum Beispiel eine Stelle neu ausschreiben. Und es gibt nicht immer nur Interimslösungen, dass der Unterricht vertreten wird oder ausfällt. Ne? Es macht also im Grunde alle Beteiligten handlungsfähig, wenn eine Person zum Amtsarzt geschickt wird. Es gibt viele Personen, die haben da eine Wahnsinnsangst vor, dass sie zum Amtsarzt eingeladen werden, weil sie mit dem Schulsystem schon so viele Erfahrungen des Kontrollverlustes gemacht haben, wo über sie verfügt wurde, wo Machtgesten passiert sind. Und sie erwarten das auch vom Amtsarzt. Es gibt vereinzelt ganz katastrophale Rückmeldungen von Amtsarztbesuchen, definitiv. Unter meiner Kundschaft muss ich allerdings sagen, dass es fast lückenlos positive Berichte gibt. Und dass die Leute enorm erleichtert vom Amtsarzt kommen, weil sie merken, das ist keine Situation des Kontrollverlustes, sondern ich wurde ernst genommen und ich kann den Prozess mitsteuern. Man hat mich gefragt, was ich brauche und man hat mir Zeit verschafft, um wirklich zu genesen. Long story short, ein Amtsarztbesuch ist total wichtig für langzeiterkrankte Personen. Und wenn keine Einladung kommt, dann verstärkt das den Leidensdruck, weil diese Person total in der Luft hängt. Man kann nicht öffentlich irgendwie sichtbar werden, man kann keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne Angst zu haben. Man wird gesehen und sieht dabei nicht krank genug aus. Man muss immer darüber bangen, sieht mein Arzt noch ein, warum ich jetzt nochmal 4 Wochen krankgeschrieben werden muss? Ich kann einfach gerade nicht zurück. Es geht nicht. So, ne? Und das beendet dieses ganze Limbo. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, bei diesen umstrittenen Fällen und auch im Fall unserer Kundinnen und Kunden geht es in der Regel um psychische und damit unsichtbare Erkrankungen und Belastungssituationen. Und da ist ja erstmal nicht klar, wie lange eine Genesung eigentlich dauert. Und das Kind braucht erstmal einen Namen. Also bei einem Schlaganfall, da hast du die Diagnose wahrscheinlich am Tag des Schlaganfalls, ja? Oder bei einem Tumor, so schlimm das alles ist, da hat dieses Kind in Anführungsstrichen schnell einen Namen. Bei psychischen Erkrankungen, da braucht es ja eine umfassende Diagnostik. Was ist das denn jetzt genau? Oft gibt es Komorbiditäten, die ineinandergreifen. Das muss eigentlich erstmal erfasst werden. Dann gibt es wahnsinnig lange Wartezeiten. Das Ganze lässt wahnsinnig viel Spielraum. Und weil es so undefinierbar oft ist und weil natürlich die Personen auch berechtigtermaßen ihre Diagnosen nicht preisgeben gegenüber der Schulleitung und ihrem Kollegium, geht die ja gar nichts an, ist da ganz viel Spielraum für Spekulation. Warum ist die Ursula jetzt nicht mehr da? Wäre es ein Beinbruch, hätte sie es bestimmt gesagt. Nee, es ist ja klar, es ist was Stigmatisiertes. In dem Moment, wo nicht drüber gesprochen wird, kann man eigentlich schon davon ausgehen, es ist wahrscheinlich eine psychische Erkrankung oder etwas anderes stark schambesetztes. Was zum Beispiel auch sehr schambesetzt ist, sind Fehlgeburten oder irgendwelche sexuellen Übergriffe, auf Basis derer man vielleicht im Nachfeld traumatisiert ist. Das Ganze lässt leider Spielraum für Einschüchterungen, Sanktionen, Gaslighting und Machtspiele aller Art durch die Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, einzelne Mitglieder aus dem Kollegium oder, wenn es irgendwann hochrutscht, DezernentInnen, auch sehr gerne, die auch Tribunale mit Erkrankten abhalten, in Absenz von Zeugen. Es ist wirklich absolut schockierend, was für Geschichten mir so zugetragen werden. Natürlich, ich habe eine einseitige Berichterstattung dann, wahrscheinlich von den Betroffenen. Ich weiß nie das Gesamtbild, aber meistens reichen mir bestimmte Informationen schon, um mir ein Gesamtbild zusammenzufügen. Wie mit psychisch erkrankten Personen im Schuldienst umgegangen wird, also das entgeistert mich vollkommen. Da merkst du, was das für ein ableistisches, funktionalistisches Menschenbild ist, voll von Machtmissbrauch, Stigmatisierung. Es ist wirklich ekelhaft, die Geschichten, die an mich herangetragen werden. Jetzt möchte ich nochmal Awareness dafür schaffen, was das eigentlich in der Regel für Erkrankungen sind, über die wir da sprechen. Eingangs habe ich ja schon gesagt, es steht so das Simulantentum im Raum, ne? Och, so schlecht geht's dir ja gar nicht. Ich sehe die immer beim Tennis. Oder, ja, gestern stand er beim Aldi an der Kasse, sah gar nicht so schlecht aus, ne? So, was sind das für Erkrankungen, um die es da oft geht? Ganz oft natürlich Depressionen in verschiedenen Schweregraden, oftmals schwere Depressionen. Burnout sowieso, das ist kein Geheimnis. Es sind oftmals aber auch Angststörungen, Zwangsstörungen, Süchte, Traumatisierungen, komplexe Traumatisierungen bzw. die Folge daraus, PTBS und KTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen und komplexe posttraumatische Belastungsstörungen. Wie möchtest du, dass jemand mit dir umgeht, wenn du eine schwere Depression hast, begleitet von einer Angststörung und vielleicht einer stofflichen Sucht, die gefolgt ist aus einer komplexen Traumatisierung? Stell dir vor, es wäre dein Kind, um das es hier geht. Wie möchtest du, dass mit dieser Person umgegangen wird? Also in unseren überlasteten Kollegien, wo sowieso alle aus dem letzten Loch pfeifen und wo man sich auch oft nicht das Schwarze unterm Nagel gönnt, da wird das Ganze mit Missgunst und Häme kommentiert. Och, die Sabine, die macht es sich zu Hause jetzt schön, ne? Die hat ja jetzt hier zwei kleine Kinder. Ja, da würde ich auch gerne zu Hause bleiben. Seit 6 Monaten, hängt die schon zu Hause rum, wird schön weiterbezahlt. Ich sehe die ab und zu mal auf dem Fahrrad, ne? Dann ist sie auf dem Weg zu ihrem Yogakurs. Klar. Schlaganfall, Herzinfarkt, Tumor, Bandscheibe, das ist was Eindeutiges. Das ist Schicksal in Anführungsstrichen. Schicksal in dem Sinne, dass es zumindest so erscheint, dass es nicht selbstinduziert ist. Psychische Erkrankung hat sowas von selbstinduziert. Ja, weil du zu schwach bist. Oder die ist halt ohnehin hysterisch. Oder eine Schreckschraube. Oder sonst wie unangenehm auffällig. Oder, naja, das ist wohl eine Folge dessen, dass die für den Beruf ungeeignet ist. Also es ist ein Kompetenzproblem. Steckt auch oft Misogynie dahinter, weil rein statistisch gibt es natürlich deutlich mehr Frauen im Lehrberuf. Keine Ahnung, wie das in den Krankenstatistiken aussieht. Aber es bezieht sich insbesondere auch oft nochmal auf Frauen, ne? Wir wissen ja alle, wie Frauen untereinander auch so erbarmungslos kommentieren können. Ja, und wenn man natürlich dann vielleicht auch noch die Klassen vertreten muss, diese ausgefallenen Personen, dann bleibt oft überhaupt keine Empathie mehr übrig. Das macht mich mega betroffen, weil ich finde auch gerade Lehrkräfte, die ja noch ein moralischer Kompass unserer Gesellschaft sein sollten, durch ihren Erziehungsauftrag ja auch ihnen anvertraute junge Menschen begleiten, dass die so reden untereinander. Also es stößt mich dermaßen ab. Und diese Person sitzt zu Hause und hat Angst, wie es weitergeht. Diese Person weiß nicht, was sie darf und was sie nicht darf, weil alles Grauzone ist. Darf ich denn überhaupt noch zum Yogakurs gehen? Darf ich in Urlaub fahren? Also es täte mir so gut, jetzt mal die Berge zu sehen und da zu wandern. Darf ich das? Du fühlst dich beobachtet, du fühlst dich verurteilt, du schämst dich, nicht zu funktionieren, dass du auch noch vertreten werden musst und deine Kollegen dadurch jetzt eine Hasskappe auf dich schieben. Und wenn das Ganze jetzt auch noch länger dauert, dann verliert dein Tag an Struktur, du hast keinen Grund mehr, morgens aufzustehen, du hast kein Wirksamkeitsfeld mehr, um positive Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, wie so ein Langzeitarbeitsloser, um das Wort mal zu verwenden. Man wird so richtig verschluckt vom Orkus und es ist eine Wahnsinnskraftanstrengung, da in Würde diese Situation nicht nur zu ertragen, sondern in dieser Situation auch noch zu gesunden. Jetzt kann man gehässig sagen, naja, tut ja wahrscheinlich nicht so weh, wenn man da unter vollen Bezügen weiterbezahlt wird, ne? Also guck mal auf die ganzen normalen Arbeitnehmer, die kriegen 6 Wochen Lohnfortzahlung und dann geht das aber ganz schnell runter hier mit dem Krankengeld. Also dir geht's ja eigentlich dann doch ziemlich gut. Und das Ganze ist gepaart mit einem ekelhaften Denunziantentum aus dem Kollegium für viele Personen. Was bedeutet das? Naja, heutzutage haben viele Menschen einen Instagram-Kanal oder auch einfach nur WhatsApp, wo sie einen Status posten. Ne? Kennen vielleicht viele von euch. WhatsApp hat mittlerweile nachgezogen mit diesen Stories. Man kann Fotos als Status posten und nach 24 Stunden verschwinden die. Pass bloß auf, wenn du langzeiterkrankt bist oder erkrankt, was du auf Instagram oder in deinem WhatsApp-Status postest, denn das könnte von KollegInnen verwendet werden, um dich zu denunzieren. Da werden Instagram-Stories gescreenshottet. Da werden WhatsApp-Stati gescreenshottet, was ich besonders perfide finde, denn auf Instagram folgen ist eine Sache. Jeder kann dir auf Instagram folgen. Aber wenn jemand deinen WhatsApp-Status sehen kann, dann heißt das, ihr seid zumindest so intim miteinander, dass ihr einander die Telefonnummern gegeben habt. Also irgendwie hat man da doch noch einen anderen Vertrauenslevel. Aber es gibt KollegInnen, die WhatsApp-Stati screenshotten, die ausdrucken, als wären wir in 1990 und die dann ihrer Schulleitung vorlegen. Und die Schulleitung leitet das dann weiter ans Schulamt oder an die Bezirksregierung oder die Landesschulbehörde oder was auch immer. Und dann wird diese Behörde aktiv und schickt der erkrankten Person postalisch eine Aufforderung zur Stellungnahme zum WhatsApp-Status. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde wegen einer Instagram-Story im Schrebergarten. Also, es ist nicht in Worte zu fassen, was da passiert. Und ich habe schon von vielen Kundinnen und Kunden oder anderen Personen, zum Beispiel aus Gewerkschaften, Personalräten, Schwerbehindertenbeauftragte, den Vergleich zur Stasi-Zeit gehört. Du merkst, das Thema emotionalisiert mich etwas. Das liegt in der Natur der Sache. In dem Bereich, wo ich tätig bin, da kriege ich einfach auch viele Geschichten auf den Tisch, die in die Abgründe des Schulsystems schauen lassen. Wo Leute das System verlassen, da ist auch oft Abgründiges passiert. Nicht immer, aber oft. Und das lässt dich echt den Glauben an alles Gute im Menschen vergessen, manchmal. Jetzt möchte ich das Ganze aber doch noch mit einem sachlichen Rahmen hier einfassen, nämlich mit Zahlen. Und ich habe dir schon versprochen, dass ich ein paar Zahlen liefern kann. Die sind auch relativ aktuell, denn das Ganze ist aus dem Oktober 2025. Da gab es eine Veröffentlichung aus dem Lande NRW durch einen Antrag der Fraktion FDP Ende August mussten da Zahlen zusammengestellt werden und zwar zum Lagebild zu Langzeiterkrankungen bei Landesbeamten und Umgang des Dienstherren mit dieser Problematik. Es gibt die Praxis von Oppositionsparteien, kleine Anfragen an die regierenden Parteien zu stellen, um Transparenz über bestimmte Sachverhalte zu erhalten. Und die müssen dann auch wirklich liefern mit Zahlen. Es geht hier also um Langzeiterkrankungen bei Landesbeamten. Und Landesbeamte, das sind ja nicht nur Lehrkräfte. Es gibt ja ganz viele verschiedene Behörden, wo Landesbeamte tätig sein können. Zum Beispiel Wirtschaftsministerium, Finanzministerium, Ministerium des Inneren, dann natürlich der ganze Schul- und Bildungssektor, Justizministerium. Alles Mögliche, ne, was Landesbeamte so betrifft. Und hier gibt es ausdifferenziert Statistiken dazu. Ist total spannend zu lesen. Das musst du eigentlich nur mal googeln. Dann kannst du dir diesen ganzen Bericht runterladen. Es heißt Lagebild zu Langzeiterkrankungen bei Landesbeamten und Umgang des Dienstherren mit dieser Problematik. Ja. Dann kannst du das alles runterladen und es dir selber anschauen. So, da gab es eine Frage. Wie viele Landesbeamte sind derzeit jeweils in einem einzelnen Ressort ununterbrochen für einen Zeitraum von mindestens einem halben Jahr als dienstunfähig gemeldet? Ja, und dann wurde noch aufdifferenziert, Krankschreibung von mehr als 6 Monaten, 12 Monaten und so weiter. Ich beschränke mich jetzt auf das Ministerium für Schule und Bildung. Mehr als 6 Monate in NRW, 745 Personen. Mehr als 12 Monate, 582 Personen. Mehr als 3 Jahre, 47 Personen. Mehr als 5 Jahre, 14 Personen. Gesamtzahl 1388. Das sind natürlich die anteilig allermeisten Personen, wenn man die anderen Ministerien und Bereiche anschaut, weil numerisch auch einfach die allermeisten Personen im Schulsystem arbeiten. Das Finanzministerium, die Finanzämter und so, die haben ja never ever so viele Beschäftigte wie das Schulsystem mit allen Lehrkräften. Natürlich machen die größte Anzahl aus, wenn man jetzt hier guckt, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz, da sind 2 Langzeiterkrankte. Gesamtzahl 3. Einer ist länger als 12 Monate. So, Justizministerium ist aber auch schon ziemlich üppig, da sind es insgesamt 550, Ministerium des Inneren 568, aber Ministerium für Schule und Bildung 1368 Langzeiterkrankte. Und dann gibt es noch weitere Anschlussfragen. Bei jeweils wie vielen Betroffenen davon hat bislang eine amtsärztliche Untersuchung bereits stattgefunden? Und das ist beim Ministerium für Schule und Bildung 772. Ziemlich genau die Hälfte der Langzeiterkrankten hatten eine Einladung zum Amtsarzt. Mit anderen Worten, alle anderen von diesen 1388 hatten noch keine Einladung zum Amtsarzt nach 6 bis 12 Monaten oder länger. So, jetzt gab es eine Frage, wie viele haben sich denn, wenn sie eingeladen wurden zum Amtsarzt, dagegen geweigert, rechtlich? Das sind im Übrigen in NRW im Jahr 2025 15 Personen gewesen. Also es gibt schon wirklich wenige, die dagegen vorgehen. Im Gegenteil, ich würde jetzt persönlich sagen, das wird begrüßt oder man geht da halt hin. Und dann gibt es noch eine Frage, die fand ich sehr amüsant. Welche Maßnahmen haben die einzelnen Ressorts beispielsweise im Rahmen ihres Gesundheitsmanagements gezielt in den letzten 3 Jahren ergriffen, um speziell die Fallzahlen an Langzeiterkrankungen zu reduzieren? Und da wird jetzt alle verschiedenen Organe durchgegangen, was die denn jetzt ganz konkret getan haben in ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Da liest man von solchen Dingen wie ergonomische Büroausstattung, höhenverstellbare Tische, Sport- und Entspannungsangebote, Fortbildungs- und Informationsangebote zu Stress und Gesundheit, strukturierte Angebote zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, also alles Mögliche, auch lange Texte. Und dann sieht man den Text des Ministeriums für Schule und Bildung. Und dann erkennt man, ach ja klar, es wird natürlich differenziert zwischen denen, die wirklich in Düsseldorf für das Ministerium für Schule und Bildung arbeiten, also den Ministerialbeamten, und den Lehrkräften in NRW. So, bei den Ministerialbeamten, da steht ergonomische Büromöbel, aktive Mittagspause und Yoga, regelmäßige Vorträge, ärztliche Sprechstunde bei der Betriebsärztin, Beratungsangebote und soziale Unterstützung in herausfordernden Situationen, bla bla bla, flexible Arbeitszeit, Förderung der Führungsverantwortung und so weiter und so weiter. Und dann kommt der kleine Kasten Lehrkräfte in NRW, die wohlgemerkt deutschlandweit die größte Gruppe an Lehrkräften ist. Also kein Bundesland hat so viele Lehrkräfte wie NRW. Individuelle Beratungsmöglichkeiten und Sprechstunden im Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung zu verschiedenen Themen und psychischen Belastungssituationen. Was soll das heißen? Ja, das bezieht sich meines Erachtens nach auf BG Prevent. Das ist der größte Dienstleister in Deutschland für Prävention am Arbeitsplatz, der sich auf Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit und so konzentriert. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten die eine Sprechstunde, die allen offen steht, ne? Die meisten kennen das überhaupt nicht. Das ist was, da geht man hin, wenn das Kind komplett in den Brunnen gefallen ist. Und wenn man sich jetzt schon anfängt, rechtlich zu streiten mit dem Schulamt oder mit irgendeinem Träger darüber, dass Gebäude schimmelbelastet sind und man will irgendeine Gefährdungsbeurteilung. Also da kann man dann hin. Aber das ist ja nicht was, was der breiten Masse jetzt bewusst ist und wo man einfach mal so eine Beratungsdienstleistung in Anspruch nimmt. Möglichkeit zur Durchführung eines Gesundheitstages. Das wurde auch noch konkret getan in NRW. Regelmäßiges Angebot von Vorträgen bzw. Modulen und Workshops zu verschiedenen aktuellen Gesundheitsthemen. Damit sind wahrscheinlich pädagogische Tage gemeint, an denen man sich dann vielleicht auch mal über Lehrergesundheit unterhält. Dann gibt es die Frage, jeweils welche Maßnahmen oder Prozesse haben die aktuellen Enthüllungen, das sind jetzt die der langzeiterkrankten Lehrkräfte, die ich eingangs genannt habe, ne? Diese Person, die 16 Jahre und so weiter und so weiter. Welche Maßnahmen oder Prozesse haben die aktuellen Enthüllungen in den einzelnen Ressorts ausgelöst, um die Zahl der Langzeiterkrankungen zu reduzieren? So, jetzt stehen hier überall Romane. Bei Lehrkräften in NRW. Im Rahmen der Langzeiterkrankungen können jeweils im Rahmen der individuellen Gesundheitssituation entsprechende ärztliche Therapiemöglichkeiten maßgeblich sein. Unabhängig davon können verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten, wie insbesondere die Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung, das Angebot von Informationsmöglichkeiten zu aktuellen Gesundheitsthemen in verschiedenen Formaten und das Angebot eines betrieblichen Eingliederungsmanagements sinnvolle Ergänzungen sein. Also mehr konjunktive Möglichkeiten und verschiedene Formate und verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten kann man kaum in einen Band vorm Satz knallen. Ich weiß jetzt genau gar nichts nach diesem Satz, außer dass es ein betriebliches Eingliederungsmanagement gibt, das ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist und das es auch vorher schon gab. Fazit, etwas in der Breite überzeugendes Präventives wird nicht wirklich getan und die Hälfte aller Langzeiterkrankten hat nach 6 bis 12 Monaten noch keine Einladung zum Amtsarzt in NRW. Was aber ziemlich sicher ist, ist, dass diese langzeiterkrankten Personen den Hate der Gesellschaft voll gegen sich haben und nicht nur den der Gesellschaft als Abstraktum, sondern auch den der Kollegen und Kolleginnen oder vieler Kollegen und Kolleginnen, die in diesem Fall alles andere als loyal sind, natürlich auch wieder nicht alle, ne? Sondern die sich wirklich aktiv gegen diese Personen wenden, um sie zu torpedieren. Was zeichnet das für ein Bild? Naja, überall, wo Menschen, die aus den verschiedensten Gründen in unserer Gesellschaft nicht abliefern können, Unterstützungsleistung bekommen, gibt es Ressentiments. Also wer kann nicht abliefern, in Anführungszeichen? Personen, die erkrankt sind, Personen, die zugewandert sind, Personen, die ja halt jetzt gerade nicht in Lohn und Brot sind und auch so schnell nichts anderes finden, Personen, die verschiedenste Arten von Diskriminierungen erleben, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt viele Gründe, warum eine Person nicht in der Mitte der Gesellschaft einen 120%ig konstruktiven, finanziell und steuerlich relevanten Beitrag leisten kann. So, und alle anderen sind Ziel. Wenn diese Unterstützungsleistungen bekommen, gibt es Ressentiments. Und natürlich gibt es, wo es Unterstützungsleistungen gibt, auch Menschen, die diese Leistungen ausnutzen und den Ruf derer schädigen, die gewissenhaft und bedürftig sind. Das stellt für mich jetzt aber nicht die Leistung an sich in Frage, sondern das stellt dann eher die Kontrollmechanismen rund um deren Bezug in Frage. Was bleibt also am Ende dieser Diskussion um langzeiterkrankte Lehrkräfte und mediale Skandale, die daraus gemacht werden? Für mich ist klar, die Realität von Lehrkräften, die mit psychischen Erkrankungen kämpfen, ist weit von dem entfernt, was von diesen sensationsheischerischen Schlagzeilen suggeriert wird, die wir in diesen Fällen sehen. Diese Geschichten bedienen Klischees, sie schüren Ressentiments, sie lenken vom eigentlichen Problem ab, nämlich von einem System, das oft weder den Erkrankten noch den Kollegien gerecht wird, von einem System, das Menschen in der Schwebe hält, statt klare Perspektiven zu schaffen, wo erkrankte und schutzbedürftige Personen einfach schlecht begleitet werden. Ja, es gibt Missbrauchsfälle, wie in jedem Bereich, wo Menschen Unterstützung erhalten, aber das sind schon noch die Ausnahmen, nicht die Regel. Wir können uns da auch kein Urteil anmaßen, was diese medialen Fälle angeht, denn wir kennen die Details nicht, wir kennen die Diagnosen nicht, Gott sei Dank nicht. Diese Fälle dürfen nicht dazu führen, dass wir diese dringend notwendige Diskussion über psychische Gesundheit im Lehrberuf und die Fürsorgepflicht der Dienstherren mit Häme und Vorurteilen ersticken. Wow, so, dieses Thema, das brennt mir wirklich auf der Seele. Das hast du vielleicht heute gemerkt. Und es gibt sicherlich ganz viele Betroffene, die hier heute zuhören und die sich an selbst erlebte Situationen erinnert fühlen. Vielleicht bist du selbst betroffen, vielleicht bist du gerade krankgeschrieben, fühlst dich isoliert, hast Angst vor der Zukunft oder bist unsicher, was du überhaupt darfst und was nicht, dann möchte ich dir sagen, du bist nicht allein. Es ist ja vollkommen klar. Doch langzeiterkrankte Lehrkräfte, die sind halt sehr vereinzelt, sehr isoliert. Man tauscht sich wenig aus. Es wäre sicherlich ein sehr hilfreicher Schritt, dich mit anderen zusammenzuschließen oder dich beraten zu lassen. Das heißt, irgendeine Art von Zusammenschluss, von Empowerment für dich zu erstreben. Es gibt Wege, wieder Klarheit und Stabilität in dein Leben zu bringen, auch wenn sich das jetzt gerade nicht so anfühlt. Vielleicht geht es darum, den nächsten Schritt zu machen, vielleicht einen Antrag auf amtsärztliche Untersuchung zu stellen, dich bei einer Beratungsstelle zu melden oder dir sonstige Unterstützung zu holen, um deine Situation zu sortieren. Du hast jetzt heute gehört, auch wir begleiten teilweise langzeiterkrankte Lehrkräfte in ihrer Entwicklung neuer Perspektiven. Das kommt aber mit einem langen, langen Beipackzettel. Ich sage es in diesem Podcast immer wieder, Coaching ist ein sehr machtvolles Tool. Allerdings ist es nicht das Mittel der Wahl für Menschen in akuten Krisen. Im Gegenteil, Coaching kann in akuten Krisen die Symptomatik, die verspürte Hilflosigkeit, die verspürten Ängste sogar zuspitzen. Darum, wenn du gerade zuhörst und du fühlst dich tatsächlich in einer akuten Krise, hast dir noch keine Hilfe geholt, dann sollte dein erster Gang zu deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin führen, um dann gemeinsam zu ermessen, wer vielleicht die nächste korrekte Fachperson ist, um sie anzusprechen. Das kann ein Psychiater sein oder eine Psychiaterin. Das kann der Schritt sein, dir eine Psychotherapie zugänglich zu machen. Wichtig ist, dass du dir Hilfe suchst und diese zeitnah in Anspruch nimmst. Wenn du langzeiterkrankt bist, dann gehe ich davon aus, dass dieses Suchen nach einer ersten Hilfe in der Krise auch schon erfolgt ist und dass du hoffentlich vielleicht auch schon in Rekonvaleszenz bist. In einer akuten Krise kann dein erster Gang nicht zu einem Coaching sein. Das hat diverse Gründe, das hat fachliche Gründe, medizinische Gründe, psychotherapeutische Gründe, moralische Gründe, coaching-ethische Gründe. Coaching kann dir nur dann helfen, wenn du Zugriff auf dein Potenzial hast. Und das hast du nicht, zum Beispiel in einer akuten Depression. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir arbeiten mit langzeiterkrankten Lehrkräften, wenn sie sich in Rekonvaleszenz befinden und wenn die Zusammenarbeit mit ihrem medizinischen und psychotherapeutischen Fachpersonal besprochen wurde und sich diese Person auch von dieser Seite nochmal das Feedback eingeholt hat, dass ein Coaching nicht kontraindiziert ist, sondern dass ein Coaching zum jetzigen Zeitpunkt auch zur Gesundung und zur Perspektivenentwicklung konstruktiv genutzt werden kann und beitragen kann und somit dann die Psychotherapie oder die medizinische Therapie nicht konterkariert, sondern ja einen wertvollen zusätzlichen Beitrag leistet. Wenn du für dich einschätzen möchtest, was das für ein wertvoller zusätzlicher Beitrag ist, den Coaching für dich leisten kann, dann bist du herzlich eingeladen, dich zu einem kostenfreien Erstgespräch bei uns zu melden. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes oder auf unserer Homepage isabelprobst.de und dort trägst du dich direkt in unseren Kalender ein. Es meldet sich jemand zu deiner gewünschten Zeit bei dir und ihr geht miteinander ins Gespräch über deine Situation, deine Zielsetzung und die Frage, ob jetzt gerade ein Coaching für dich das Richtige sein könnte. Ich mache für heute einen Punkt. Dieses aktuelle Thema war mir wichtig. Dazu einfach meine Beobachtungen an dich weiterzugeben, denn ich weiß, in einem System, wo die Bettdecke immer zu kurz ist, egal wie sehr man versucht, sie zu ziehen, da sind die Ressentiments groß gegenüber denen, die nicht funktionieren und anscheinend noch dazu beitragen, dass der Ressourcenmangel verstärkt wird. Die Frage ist, wo müssen wir da wirklich hinschauen? Und ich bin mir sicher, du hast sie dir selbst schon längst beantwortet. Vielleicht hast du heute noch einmal meine Sichtweise dazu zur Kenntnis genommen. Dir eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal.